Freunde, es ist endlich wieder soweit. Euer Lieblingshorrorfilm-Podcast ist am Start. Jumpscare FM geht 2026 in die nächste Folge. Und heute sprechen wir über einen der wohl ikonischsten, weil er uns alle Angst eingejagt hat, Filme, nämlich Stephen Kings It. Und zwar nicht die Neuverfilmung, nein, Freunde der Sonne, wir sprechen über das Original, Anführungszeichen, Original von 1990. Aber ich bin nicht alleine, aber vorher gibt's noch unser Intro.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.
Ja, der Podcast über Horrorfilme, das mag ich sehr, das freut mich, da habe ich Bock drauf und ich bin natürlich, wie gerade eben schon erwähnt, nicht alleine. Ich habe wie immer die wunderschöne, gut aussehende Jen mit am Start und auch den fantastischen, noch zu später Stunde Meetings abhaltenden Markus dabei.
Hallo.
Hallo.
Bonjour and Happy New Year, everyone.
Ja, frohes Neues.
Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet.
Wir mussten bis, ja doch, dieses Mal ging es tatsächlich, weil die Katzen die Katze hat Medikamente bekommen, da war sie ganz ruhig.
So mache ich das mit meiner Freundin auch immer.
Oh Gott, oh Gott. Markus. Oh Gott, Markus. Du bist echt so.
Oh Gott, aber Himmel. Die armen Katzen, die tun mir wirklich leid. So generell ja. Tiere und so. Aber die Diskussion ist ja immer noch ongoing, ne?
Ich bin ja pro Böllerverbot, ne?
Ja, ich
also.
Auch.
Same.
Da sind wir ja alle auf einem Nenner hier.
Da gab es doch diese fette Petition, die da unterschrieben wurde, oder nicht?
Hat man da ich schon... habe es sogar unterschrieben, tatsächlich.
Ja, hat man da schon irgendwelche dazu schon irgendwelche News gehört oder Updates?
Ich kann nichts sagen, vielleicht läuft die noch.
Weiß auch nicht, müssen wir mal nachgucken.
Ja. Markus, du weißt doch solche Dinge.
Ja, ich habe die auch nur unterschrieben. Und aber das ist schon länger her. Das ist schon mindestens dreiviertel Jahr her, glaube ich.
Ach so, nee, es gab jetzt eine neue, die direkt
Ach, da gab es noch eine.
Die nach Silvester gekommen ist. Mit, glaube ich, 250.000 hatte die schon, als ich unterschrieben hatte. Das
und dann hat sie das Quorum ja eigentlich erreicht, dass sie zumindest
angehört werden muss, ja, ja.
Angehört werden muss, ja. Mal schauen, was rauskommt, aber... Hey, wir leben in Deutschland. Am Ende heißt es ist Tradition.
Oh, Junge. Ja, Tradition. Ja, ja, sad life.
Weinstaub ist Tradition.
Genau.
Ja, genau. Bodenlos. Bodenlos.
Die Reaktion von Jen war genau auch so. Ja, hier.
Aber wir müssen den Leuten noch sagen, wir haben diesmal die Cams an. Ihr seht das natürlich ja, nicht. Aber genau. Wir sehen uns und wir können jetzt auch sehen, wie jeder hier reagiert. Also... Fun, Leute. Fun.
Fun mit großem PH. Ja. Genau, also wir sind heute endlich mal wieder zusammengekommen, nachdem ich ja die letzten 2-3 Mal absagen musste, weil es mir nicht so gut ging. Aber deshalb freuen wir uns jetzt umso mehr über diese wunderbare Episode bzw. das Thema It, also S zu sprechen. Ist ja eine der bekanntesten Horrorbücher oder Horrorromane, die ja verfilmt worden sind. Aber... Bevor wir in dieses Thema reinspringen, was habt ihr zuletzt gesehen, Freunde der Sonne?
Oh, ich hab Good Boy geguckt, Leute. Ich habe den Film gesehen, wo der Horrorfilm aus der Sicht des Hundes sozusagen erzählt wird. Mhm. Der war krass, ich fand den richtig gut.
Okay.
Oh mein Gott, also ich fand den richtig nice gemacht, weil ne, so der Hund, der war immer super curious und hat immer so rumgeguckt, wenn da irgendwas passiert ist und so. Und es war... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil der ist ja noch nicht so lange draußen, aber auf jeden Fall, schaut ihn euch mal an. Das ist sehr unterhaltsam. Fand ich auch gruselig.
Ja, ich hab tatsächlich nur Durchschnittliches von gehört, aber allein die allein den Perspektivenwechsel würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen wollen.
Ja, ja, safe. Was ich ganz cool gemacht fand bei dem Film war, dass du nie so richtig zum Beispiel die Gesichter von Personen gesehen hast. Das war irgendwie ganz nice. So.
Ja, der Hund kriegt doch so einen Nackenstarre.
Ja.
Das ist wie mit Schweinen, die können auch nicht die Sonne sehen.
Oh. Ja, das auf jeden Fall. Und The Long Walk habe ich auch geschaut.
Hast du nicht ein Double Feature gemacht? Erst ja, Long Walk und dann das Schweinchen? Nee, nicht Schweinchen. Hund.
Ja, Good Boy. Also Long Walk, boah, das war auf jeden Fall eine 100 von 10. Der war geil. Der war richtig krass.
Hast du das Buch gelesen?
Nee, habe ich nämlich nicht. Ich habe den Film gesehen, also bin komplett ohne Erwartung, ohne irgendwas da reingegangen. Knüller. Also der war stark.
Lies mal das Buch, es hat nämlich ein anderes Ende.
Oh, okay. Okay. Ja, okay. Dann würde ich mal an Markus übergeben, aber Long Walk und Good Boy, beides starke Stücke.
Beides Filme, die jetzt auf meiner Liste stehen, ihr seht sie.
Ah. Jetzt
diese wunderschön geschriebene Liste, meinst du?
Ja, oh mein Gott, deine Handschrift, Markus. What
ja,
the
Markus
fuck?
Handschrift, Markus Handschrift sieht aus wie so eine Notiz aus einem, sag ich jetzt mal, Sherlock-Holmes-Spiel, wo jemand irgendwas auf viktorianisch-englisch geschrieben hat, so richtig schön kursiv in die Ecke gelegt und alles. Also richtig gut. Und dann reden wir drüber und dann haben wir ihm sogar einen KI-generierten Charakter auf Basis seiner Handschrift erstellt. Und das war halt ein brilleträgender Bibliothekar.
Ah, okay. Also das, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe.
Praktisch. Ja, im Endeffekt schon.
Ja.
Nur hat er, glaube ich, keinen Bart gehabt. Oder hat er Bart gehabt? Ich weiß es gerade gar nicht.
Nee, so ein Drei-Tage-Bart oder so.
Er hatte einen gepflegteren auf jeden Fall.
Aber das ist so krass, ohne Witz, ne? Also schon, ja, okay, please continue. Das ist eine Handschrift, ey. Das ist
ah, doch, hier, hat einen Bart
Leute,
gehabt,
ja. Es ist ein Hear Me Out, seine Handschrift. Okay, ich I said what I said.
Ein Hear Me Out, okay. Ja. Ja, Filme, die ich als letztes gesehen habe. Die letzten Horrorfilme, ich habe letzte Woche mich hingesetzt und konsequent alle Alien-Filme geschaut.
It happened. Okay.
Mit Earth?
Ja. Da bin ich gerade dran, Alien Earth.
Okay, okay.
Und
okay.
Ich finde die Serie sehr, sehr geil. Ich bin jetzt irgendwie in der 5. Folge oder sowas. Finde ich sehr geil. Aber der letzte Film, den ich dann gesehen habe, war natürlich Alien Romulus.
Den fand ich wiederum gut.
Ja, den fand ich klasse. Und ich habe jetzt auch mit Abstand, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, jetzt mit Abstand habe ich ja auch noch mal Prometheus und Alien Covenant gesehen. Und so zusammen sind die auch gut. Du hast ja, ja gesagt, die sind gut und ich habe gesagt, die sind nicht so gut, aber die sind schon gut.
Also Prometheus mag ich bis heute, auf den lasse ich nichts kommen, aber Covenant, da tue ich mich immer noch schwer, jedes Mal, wenn ich den sehe.
Ja.
Selbst wenn du alles an einem Stück guckst und halt wirklich komplett in dieser Welt drin bist, aber ich finde Covenant, naja, Thema für einen anderen Podcast.
Und ich habe dann irgendwie 2 Stunden damit verbracht, mir eine Theorie über die Origin der Xenomorph auszudenken und bin auf mehrere Varianten gekommen und ich brauche einfach noch einen
Warte,
Film.
Warte, auszudenken?
Ja, zu überlegen, wie das alles zusammenpasst, weil ich dann auch zwischendrin, nein, tatsächlich, ist gelogen, Romulus war nicht mein letzter Alien-Film. Mein letzter Alien-Film, den ich geguckt habe, war Predators.
Oh, okay, ja.
Na, weil ich dann,
der Badlands, der...
Nee, einfach nur Predators, okay. Der mit...
Schwarzenegger.
Danny Trejo.
Ach so, der,
ja, okay.
Der, ach so, der mit
Adrian Brody in der
Hauptrolle. Ja, Adrian Brody in der Manu-Manu-Situation. Ja, aber das ist ja kein Alien-Film. Du musst schon...
Nee, es ist aber ein Horrorfilm an sich.
Ach so, ja, naja, eher eine vergurkte neue Verfilmung von Predators, wenn man ehrlich ist.
Ja, wenn man da einen guten sehen will, dann soll man Prey schauen. Das ist ein klasse Film.
Oder den ersten, weil
oder
auf,
den
Schwarz,
ersten
auf Schwarzenegger
mit
lasse ich
Arnold.
Nichts kommen.
Ja. Der ja auch mehrfach zitiert wird in Predators, also der Film.
One ugly motherfucker.
Ja, or if it bleeds, you can kill it.
Das war aber nicht von Schwarzenegger, sondern von Jesse Ventura. Das hat nämlich Jesse Ventura gesagt, als er mit der Minigun da irgendwie draufgeballert hat, tatsächlich.
Ja, stimmt, ja.
Und das Lustige ist auch, Fun Fact, Predator, der erste Film, ist auch ein Film, bei dem 2 spätere US-amerikanische Senatoren zusammen in einem Team spielen. Nämlich Jesse Ventura und Schwarzenegger waren beides Senatoren in den USA.
Ja, das ist ein Starstruck-Movie, ne? So. Ein Glück, dass nicht noch Ronald Reagan mitgespielt hat.
Mm, der war ja Präsident zu der Zeit tatsächlich.
Ja, genau.
Cameo-Auftritt dann.
Ja, aber die hab ich gesehen und habe dann, wie gesagt, habe mir da so eine Story, so eine Origin-Story mit mehreren Möglichkeiten ausgedacht. Ich brauche jetzt nur noch ein Lore-Bit, das auch von offizieller Seite kommt, um da was zu haben, aber mal schauen. Aber
wann kriegen wir dein Drehbuch? Wann wird's verfilmt?
Ja.
Wir wollen die ganze Lore haben, Markus. Alles.
Ja.
Wird aber dann, wenn Jen aber dann mit dran arbeitet am Drehbuch, dann wird's eher so Dark Romance.
Ne,
mit so.
Ja, das wird dann eher eine Fanfiction.
Das Alien wird
aber
dann verführt. Das hat ja auch einen langen, stacheligen Schwanz.
Ey, da habe ich das letzte so ein TikTok gesehen, wie irgendwie so eine Dark Romance Autorin Bücher ihrer Eltern von sich ihren Eltern geschenkt hat und jede und dann hat sie aber so 4 Seiten hat sie überklebt mit weißen Papieren draufgeschrieben. Sie küssen sich jetzt.
Und, ja.
Und dann 4 Seiten weiter, still kissing.
Ja. Ich fühle das voll. Ich
und hier wird umarmt.
Ich Ich habe meine Eltern auch mal raten lassen bei einem Dark Romans Buch, was sie denn glauben, wovon das handelt.
Oh Gott,
das
ist oh so Gott, geil. Oh Gott.
Ich habe denen bis jetzt nicht den Inhalt verraten. Werde ich auch nicht. Das bitte. Wird nie passieren. Ich hoffe, sie googeln es auch nie. Das war übrigens Lights Out. Also wer das kennt, ihr wisst Bescheid, Leute. Aber ja. Ich sehe, Max, naja, du bist krass ins Rabbit Hole gefallen, auf jeden Fall.
Sexploitation war ja auch mal früher ein Filmgenre, also von dem her.
Ja, ich meine, es wurden auch mal Snuff-Filme gedreht, ne?
Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja wieder was komplett anderes, Mann, ey. Du packst hier immer gleich die Komplettkeule aus, Alter.
Ja, natürlich.
Ja, alles richtig gemacht hier.
Hose ist schon unten.
Warte.
Gott, okay, gut, dann erzähle ich noch, was ich zuletzt gesehen habe. Tatsächlich dank dem Marco Riesch, Grüße gehen raus an den Regisseur, konnte ich letzte Woche mir PV, also eine Pressevorführung, konnte ich mir den Bone Temple anschauen. Also sprich 28 Years Later Bone Temple. Und nee. Wenn der Podcast rausgeht, dann darf man auch drüber reden. Tatsächlich hat mir sehr gut gefallen. Ich habe den Vorgänger ja nicht gesehen. Ich habe das Marco aber erst erzählt, nachdem wir uns die Plätze ausgesucht haben. Also, wie, Flo, du hast es nicht gesehen? Ja, okay, ich habe halt Wikipedia-Zusammenfassung gelesen. Also ich weiß halt, welche Charaktere auftauchen und wie ich mir halt damit zurechtkomme. Und ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass ich diesen Vorgänger nicht gesehen habe, also 28 Years Later, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hat er noch einen Untertitel?
Nee.
Okay, also 28 Years Later 1 habe ich nicht gesehen und ich konnte tatsächlich 28 Years Later The Bone Temple komplett folgen. Und er hat tatsächlich funktioniert, aber ich glaube, dass ich halt ein bisschen dieses Hintergrundwissen von Wikipedia hatte, hat mir ganz gut doch schon ein bisschen geholfen. Sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war sehr, sehr, sehr brutal tatsächlich. Hat sehr brutale Elemente, sehr düstere Momente, hat aber auch sehr lichte Momente, sag ich jetzt mal, wo man sich denkt, okay, hey, das geht ja in eine Richtung, die hätte ich jetzt nicht erwartet, das finde ich cool. Und ein völlig absurdes Finale, was auch wieder cool ist. Und ich hoffe wirklich, dass wir die Fortsetzung zu sehen bekommen. Den Abschluss der Trilogie.
Okay. Genau.
So viel dazu.
Du darfst wahrscheinlich noch nicht, du sagst ja, du darfst noch nicht spoilern jetzt hier, ne, was da passiert ist und so.
Ja, also die Geschichte wird halt fortgeführt. Du hast halt deine Charaktere, die du halt aus dem Vorgänger kennst. Also Kelsen taucht wieder auf. Spike ist wieder mit am Start. Also diese Geschichten werden halt fortgeführt, nur teilweise halt sehr brutal. Und okay. Möchtet ihr einen Spoiler hören?
Ja.
Nein.
Okay. Dann erzähl
Markus, halt dir die Ohren zu.
Nein. Ja, das wirklich so, wenn du dir die Ohren zuhältst, mit den Händen
absetzen.
Nein, alles gut. Dann spoilere ich das nicht, aber das Ende macht halt auch wieder Bock auf mehr.
Okay, ich bin gespannt.
Ich hoffe, dass auch Garland das Ende auch verfilmen darf, also den dritten Teil. Und dann ist das doch mal, muss ich sagen, eine runde Geschichte. Wenn der nach dem zweiten Teil schlägt oder halt auch nach dem ersten, den ich jetzt auch noch nachhole. Ein paar Sachen habe ich ja schon gesehen gehabt. Also von dem her, ich bin guter Dinge und ich glaube auch, dass er euch gefallen wird.
Okay, nice. Ja, ich bin echt sehr gespannt. Ich habe den ersten gesehen und das Ende war richtig wild. Also ja. Deswegen bin ich so auf den zweiten jetzt gespannt, ne? Krass, okay.
Juti. Dann würde ich mal sagen, springen wir aber mal in unser heutiges Thema rein, denn Jen, du hattest ja zum Beispiel schon The Long Walk erwähnt, ist nämlich auch eine Verfilmung von Stephen King gewesen.
Ja, genau.
Und Stephen King ist ja das richtige Stichwort, denn wir sprechen heute über, ich glaube, und ich bin eigentlich so bewusst, selbstbewusst genug zu sagen, dass das sein Magnus Opus ist, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, sein bekanntestes Buch, mit Ausnahme von dem dunklen Turmzyklus. Aber es dürfte so rein horrortechnisch sein bekanntestes Buch sein. Wobei, der hat ja auch sehr viele Dinge gemacht, wie zum Beispiel hier, nicht Rosemary's Baby, sondern hier, ich will jetzt nicht lügen, Carrie, ist ja auch super bekannt.
Carrie,
aber ich glaube,
Shining, Green Mile.
Shining hat er geschrieben. Stimmt! Shining hat ja, ich habe mich gerade, nee, es hat ja Kubrick gemacht, aber nee, es basiert ja auch auf einem Buch von King.
Ja.
Green Mile, Running Man ist ja auch zuletzt im Kino gewesen.
Genau.
Das mir übrigens sehr gut gefallen hat, tatsächlich, die neue Verfilmung. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das war auch eines der wenigen King-Bücher, die ich auch gelesen habe.
Es kam auch eine Neuverfilmung von, oder eine Verfilmung von Salem's Lot.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Kam auch raus. Was eins seiner besten, was sein erstes Buch ist, und ich halte es sogar für auf einem Level mit It. Und das wurde jetzt auch verfilmt und das ist auch ein super Film geworden.
Frage zu den Büchern tatsächlich. Obwohl ich als Bookie ja eigentlich was gelesen haben sollte von ihm, habe ich noch kein einziges Stephen King Buch gelesen, Leute.
Okay.
Sind die schwer von, oder einfach zu lesen?
Weil hast du was von Buckman vielleicht gelesen, Richard Buckman?
Weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Weil das wäre nämlich halt auch King zum Beispiel. Weil er hat ja unter Buckman hat er ja Running Man geschrieben.
Ja, und, ja. Nee, aber ich meine auch nicht.
Okay.
Hat auch Red Dragon oder wie das hieß, glaube ich, auch unter Bachmann geschrieben.
Nee, Red Dragon nicht. Red Dragon ist von Tom Harris.
Ist ein anderer. Also ich glaube, der hatte auch was mit Drachen geschrieben. Das hat er auch unter Bachmann geschrieben. Also das ist,
Ja, guck einfach mal die Liste bei ihm auf Wikipedia durch. Vielleicht findest du ja irgendwas, was du gelesen hast. Ich habe tatsächlich auch nur sehr wenig gelesen. Ich habe, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, Puls, kann das sein von ihm? Mhm. Puls habe ich gelesen. Was, glaube ich, auch verfilmt wurde mit du wirst zum Zombie, wenn du telefonierst im Endeffekt, was eine lustige Prämisse ist. Puls habe ich gelesen. Ich hatte das erste Kapitel von S gelesen, als ich sehr klein war. Das habe ich dann nie weitergelesen. Das müsste ich mal machen. Allein, weil es halt wirklich voll abgedreht wird, eigentlich im Vergleich zu dem, was wir als filmische Umsetzung gesehen haben oder von später mehr. Der Anschlag? Nee, nicht der Anschlag.
Doch.
Ja, auf Deutsch heißt der Anschlag, auf Englisch ist es, glaube ich, ist es das Datum, an dem Kennedy erschossen wird.
Ja, genau.
Genau, das fand ich ganz cool, das hat mir sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Das war aber auch mehr so Fantasy, Sci-Fi, Zeitreisen. Und dann wird's Running Man halt, habe ich gelesen. Und dann war es das eigentlich auch schon tatsächlich.
Da muss ich mich wirklich nochmal bei Wikipedia schlau machen, weil echt gar nichts gelesen. Das ist irgendwie schon ein bisschen peinlich, ne?
Er hat aber auch Bücher geschrieben ohne Ende. Also,
ja, deswegen. Und nichts davon gelesen. Also Walk of Shame, Jen.
Ah, stimmt. Und die erste Hälfte von Der dunkle Turm habe ich noch gelesen, vom Band 1.
Ja. Okay, stopp. Da muss ich sagen, dammit, Dunkle Turm habe ich auch, ich meine, die erste Hälfte gelesen. Okay, das habe ich gelesen.
Okay,
hands down. Okay. Aber das war dann auch schon alles. Ja.
Da habe ich so ein bisschen auch von meiner Mom in die Wiege gelegt bekommen. Meine Mom hat auch viele von King gelesen. Die hat auch zum Beispiel sehr viele Bücher zu Hause gehabt. Da das Dreamcatcher hat sie auch mal gelesen gehabt damals. Also gibt's einiges. Gibt's einiges tatsächlich. Wir könnten auch mal, eigentlich müssten wir eigentlich so ein Special machen, nur über Stephen King-Verfilmungen sprechen.
Oh ja, voll.
Da könnten wir ewig drüber sprechen.
In den nächsten 10 Folgen einfach Stephen King-Filme.
Vor allem würden wir halt mit jedem Film irgendwie mehr kotzen, weil die halt echt nicht gut sind, die meisten.
Genau, ja, die sind wirklich nicht gut. Die werden, die modernen werden jetzt wieder besser. Das sind sehr
Long gute Walk. Filme.
Long Walk, S, das Remake,
Save Fun Slot. Fun Fact am Rande, das möchte ich genau ganz kurz erwähnen, weil wir sprechen, das habe ich ja, glaube ich, am Anfang schon erwähnt, wir sprechen nämlich nicht über die Neuverfilmung von It. Ja. Das machen wir vielleicht irgendwann mal in mittelfristiger Zukunft. Wir reden über das Anführungszeichen Original von 1990. Aber It Kapitel 1, Freunde der Sonne, ist der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. It Kapitel 1 hat die meiste Kohle eingespielt und ist bis heute der finanziell stärkste Horrorfilm. Horrorfilm generell aller Zeiten, tatsächlich.
Oh, krass, okay. Das ist krass.
Ich sag auch, es ist verdient. Ich
halte der erste Jahr auf jeden Fall
so unglaublich gut.
Ja, er ist wirklich sehr gut.
Ja.
Aber der Kapitel 2 fällt dann voll ab. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Lass uns wirklich tatsächlich mal jetzt hier
über... Ich möchte noch ganz kurz ausholen und sagen, welche der King-Bücher ich gelesen habe.
Keins.
Bis auf die Dark Tower 10. Das sind 10 Werke, glaube ich, die Dark Tower Bände.
Sind die schon abgeschlossen eigentlich?
Ich weiß nicht, ob die abgeschlossen sind, aber bis auf die habe ich alles gelesen.
Alles?
Boah, Markus.
Auch Legende. Cat's Eye?
Ja, krass, ich habe krass. Damals seit
Friedhof der Kuscheltiere?
Ja, mehrfach. Okay. Seit ich 16 bin, glaube ich, habe ich irgendwie nur King gelesen und
das heiliges Kanonenrohr.
Hat mich sehr geprägt und ich finde auch, dass seine jetzigen Bücher tatsächlich besser werden. Er hatte am Anfang ein paar Meisterwerke wie It oder Salem's Lot, aber seine jetzigen Werke, jetzt geht er ja ein bisschen weg von dem Horror und geht mehr auf Thriller in seinen modernen Werken. In der Mr. Mercedes-Trilogie zum Beispiel oder jetzt in seinem letzten Holly hieß das. Geht er da ein bisschen weg und wird wieder ein bisschen gebased und ist nicht mehr so abgedreht, wie er es bei It war, aber
Boah, du musst mir mal bitte deine Top 3 schicken. die gut zu lesen sind. Also die, ja, und dann die werde ich mir mal dann zu Gemüt führen.
Boah, der hat ja echt, also Alter, was der alles geschrieben hat. Jetzt, hast du auch keinen zurückgelesen, was jetzt erst dieses Jahr rauskam?
Nee, das habe ich noch nicht gelesen.
Okay.
Wenn es erst dieses Jahr rauskam, dieses Jahr, also letztes Jahr, da habe ich noch nichts gelesen, nein.
Letztes Jahr meine ich, kein Zurück kam letztes Jahr raus, nicht dieses Jahr.
Krasse. Krass.
Also der hat ja alles mögliche. Der Gwendys Wunschkasten.
Gwendys Wunschkasten war eine Kurzgeschichtensammlung.
Gwendys Zauberfeder, Gwendys letzte Aufgabe. What the hell?
Ah nee, das war keine Kurzgeschichtensammlung, sondern das ist ein sehr dünnes Buch, das er zusammen mit jemand anderem geschrieben hat. Ich glaube, mit seinem Sohn. Und das ist auch ein bisschen übernatürlich. Ja, sein Sohn schreibt auch
Horror. Zwei Söhne, oder? Beide Söhne.
Ja, ich glaube sogar beide, ja.
Naja. Okay, nee, aber also King, der Meister des Horrorbuch-Kommandos, der Horrorbuch-Romane, hat S geschrieben. Und S ist ein Buch, das ist auch schon einige Zeit auf dem Markt. Ich muss mal gucken, hast du es gerade im Kopf, Markus?
86.
86, und da merkst du eigentlich, was das für eine Auswirkung auf heute hat tatsächlich.
Und wenn wir auf die Verkaufszahlen von dem Buch schauen, merken wir, was das für eine Auswirkung weltweit hat. Das ist nämlich eines der wenigen Bücher, das sich über 500 Millionen Mal verkauft hat weltweit.
Mhm.
Und das ist eine absolute Hausnummer. 500 Millionen Buchverkäufe. Und besonders 1986, ohne Internet, ohne alles. Da ging nichts viral. Ne? Also das Buch war einfach gut. Und das ist ein 1000-Seiten-Monster.
Oh, interessanterweise ist das Buch auch zunächst, bevor es in den USA veröffentlicht wurde, in Deutschland veröffentlicht worden.
Ja.
Also das ist heute gar nicht mehr richtig vorstellbar. Ich denke mir die ganze Zeit so, es verkauft sich ja gefühlt gar nichts, außer du gehst übelst viral auf TikTok oder machst eine krasse Social-Media-Influencer-Per-Marketing-Kampagne.
Oh!
Go for it, aber heftig.
Eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, mein Lieblingsbuch von King, das habe ich ja komplett vergessen. Needful Things.
Oh ja.
Das ist mein Lieblingsbuch von King. Diese Verquickung von kleinen Sachen, die halt irgendwie zu großem Unheil führen, richtig, richtig gut.
Okay, sorry. Das klingt geil.
Das hab ich komplett vergessen. In Castle Rock, genau.
Ja, und was das Buch halt so besonders gemacht hat, ich denke, wir müssen kurz über dieses Buch sprechen, denn die Buchverfilmung können wir nicht besprechen, ohne dieses Buch einfach mal zu erwähnen. Das
genau.
Ist ein absolutes Monster. Also, wie gesagt, es hat weit über 1000 Seiten. Und es ist ein Buch, das es tatsächlich geschafft hat, Kings kosmischen Horror mit einer Dramageschichte und gleichzeitig einer Coming-of-Age-Geschichte zu verbinden. Man hat ja diese Kinderbande, die dann irgendwie erwachsen wird. Und die wird auch sogar sehr schnell erwachsen. Und das halte ich für denn ich halte es für das Buch mit einer der schrecklichsten Stellen überhaupt, die im Film in keiner Verfilmung zum Glück gezeigt wurde. Da die ja alle, diese Kinderbande, alle miteinander Sex haben.
Ja, stimmt. King war, glaube ich, in dem Zeitpunkt wirklich komplett auf Drogen.
Ja, er war auch komplett auf Drogen. Er hat selbst in letzter Zeit zugegeben, vor ein paar Jahren war das, dass er sich nicht daran erinnert, ganze Kapitel von S geschrieben zu haben, weil er so auf Kokain und auf Alkohol, also betrunken war. Und das merkt man dem Buch an. Das ist ein absoluter Mindfuck von vorne bis hinten, dieses Buch.
Mhm.
Aber es hat geprägt. Das ist eines der prägenden Horrorbücher oder der prägendsten Horrorbücher, die es gibt. Und in dem Schreibprozess hat man halt auch gemerkt, dass King irgendwie ein Problem hatte mit seinem Ruhm, den er zu dem Zeit bekommen hat. Denn kurz zuvor waren Carrie verfilmt worden, Shining ist verfilmt worden. Das waren alles Riesenerfolge. Und auf King lastete jetzt der Druck, ich muss noch so ein Ding bringen. Und dann rutscht man eben aufgrund des Druckes, er rutscht in Drogen, er rutscht in den Alkoholmissbrauch und haut dann so ein Ding daraus.
Mhm.
Dass er das überhaupt fertig bekommen hat, war ein absolutes Wunder. Aber es hat ihn auch ziemlich hingerichtet. Denn wenn wir den King vor 80 sehen oder vor 86 sehen und den King danach, dann ist der um 30 Jahre gealtert in der Zwischenzeit.
Wie lange hat er an dem Buch geschrieben insgesamt? Wisst ihr das zufällig?
Nicht lange, soweit ich es weiß. Also der hat gar nicht so lange gebraucht.
King schreibt immer sehr schnell und
ja,
so.
Ja, deswegen. Und wenn das so ein 1000-Seiten-Schinken ist, dann.
Gerade wenn du halt auf Drogen bist und im Alkohol verfallen bist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach runtergerattert wird.
Voll. Oh, übel.
Genau.
Krass.
Auch bevor wir auf den Film zu sprechen kommen, würde ich gerade mal kurz sagen, würde ich mir gerne auf die Unterschiede zum Buch kurz ansprechen, bevor du gerne, Markus, die Handlung erklären darfst. Zum einen fehlen einige Handlungsstränge, zum Beispiel diese Sexszene ist zum Beispiel natürlich nicht drin, wo die Kids...
Thank God.
Beziehungsweise, die haben ja nicht alle zusammen Sex, sondern es ist ja, glaube ich, nur Beverly, die halt mit jedem Einzelnen halt schläft, oder?
Ja, nacheinander, aber
genau.
Die sind alle im gleichen Raum. Bro. Das ist in der Kanalisation.
Ja.
Oh. Sehen sie, nachdem sie es praktisch das erste Mal besiegt haben, haben sie dann alle zusammen Sex, weil das der einzige Weg ist, wie Beverly fühlt, dass sie den Weg aus der Kanalisation herausfinden werden.
Ach, hör doch auf, ey. Das ist ja komplett absurd. Okay,
Ja, es ist schon absurd und das Universum wurde auch von einer Schildkröte ausgespuckt.
Ach ja, ne, ausgekotzt.
Ausgekotzt. Ausgekotzt. Ja. Und S ist weiblich.
Ja, richtig.
Es ist weiblich und S ist tatsächlich, wenn ihr die Dark Tower-Reihe lest, werdet ihr was von S sehen, denn oder lesen, denn der kommt, oder dieses Wesen, was er ist, kommt da auch vor.
Ach krass, okay.
Und genau, diese Schildkröte ist das Allerbeste. Der ist irgendwie so ein Erzfeind von S, auch von diesem Wesen. Und die kämpfen da in so einem Metaversum gegeneinander. Und wenn die den als Kinder dann dieses Ritual des Chut durchführen, was ja auch im Buch nicht drin ist, im Film nicht drin ist, dann lernen sie diese Schildkröte kennen. Also dieser eine Kerl da lernt die kennen, während er da mit S rummacht.
Maturin also oder kämpfen, so heißt sie,
also
glaube ich.
Kämpfen.
Maturin, keine Ahnung.
Ich habe es damals so gelesen, dass die miteinander rummachen. Und währenddessen mit den Geistern kämpfen, weil die sich eng verbinden müssen.
Was für ein Fiebertraum.
Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, es ist lange her.
Aber es ist schon sehr interessant, weil es ist ja nicht nur das. Das ist eigentlich das Coole an den King-Büchern, dass die halt alle irgendwie immer zusammenhängen. Weil ich habe auch nochmal im Vorfeld mir ein paar Sachen durchgelesen, zum Beispiel in Der Anschlag, das Buch, was ich gelesen habe, da ist ja einer aus der Gegenwart, der in die Vergangenheit reist, um das Attentat von Kennedy zu verhindern. Und auf dem Weg landet er auch in Derry und unterhält sich mit Beverly und mit, ich weiß nicht, wem es war noch, aber und dann kommt es auch zur Sprache, dass es gab auch Morde und da war auch so ein Clown damit in Kombination und sowas. Also die ganzen Sachen sind alle miteinander verknüpft, weil halt alles in Maine spielt, oder das meiste zumindest. Dass Castle Rock, die eine der wichtigsten Städte in der ganzen King-Zyklus ist. Also bevor das Multiversum überhaupt bei Marvel und Co. existierte, King hat auch eins
geschaffen. King hat's erfunden.
Ich glaube, er spricht sogar mit Pennywise, weil er in die Nähe der Kanalisation kommt, in diese Barrens.
Das weiß ich nicht.
Und er da etwas spürt, das ihn in die Kanalisation locken will. Und ich glaube, das ist dann sogar Pennywise, der zu dem Zeitpunkt eben aktiv ist. Also er kommt genau in diesen Zeitraum, in dem der erste Teil von It spielt, kommt er dahin. Das ist ein schönes Augenzwinkern gewesen. Ja, ich musste auch sehr grinsen, als ich das gesehen habe bei Der Anschlag. Ich wieder dachte, du bist in Derry.
Cool.
Jetzt kommt die It-Anspielung. Und dann kommt sie voll.
Ja, also
volle
ist schon
Kanne.
Maturin übrigens. Ich glaube, das hast du gesagt. Hast du ja gesagt. Ja, nee, aber gut. Das sind halt so ein paar kleine Feinheiten, die man halt erstmal aus dem Vorfeld aus dem Weg räumen muss, weil jetzt können wir uns komplett und voll und ganz auf den Film konzentrieren. Dieser ist ja, wie bereits erwähnt, 1990 veröffentlicht worden. Es waren ja eigentlich faktisch zwei Filme, aber hierzulande kennt man ihn als einen Film, der knapp etwas mehr als 3 Stunden geht. Es waren 2 Fernsehfilme, jeweils 90 Minuten, Kapitel 1 und Kapitel 2. Wobei sie jetzt nicht so klar getrennt waren, wie man es heute zum Beispiel aus der Wiederverfilmung, also aus dem Remake kennt, wo halt Kapitel 1 wirklich gefühlt die komplette Kindheit erzählt und Kapitel 2 das Erwachsenenalter abbildet. In der 1990er-Verfilmung ist alles irgendwie kreuz und quer. Also das ist alles Kraut und Rüben, das halt alles versucht wird, logisch zusammenzuhängen zu erzählen. Aber grundsätzlich ist das schwieriger zu unterscheiden als bei der Neuauflage. Aber jetzt, Markus, bitte, du darfst gerne rezitieren, was eigentlich denn bei S abgeht.
Ja, also die Story ist eigentlich tatsächlich recht flott erzählt in groben Zügen, denn es gibt halt diese Gruppe von Kindern, die in Derry in Maine, das ist der Nordosten, der äußerste Nordosten der USA, lebt und sich während des Filmes eben findet, nennen sich der Club der Loser, soweit ich es weiß. Also
im Film werden sie so bezeichnet, tatsächlich.
Genau, im Fernsehfilm heißen sie tatsächlich The Lucky Seven und im späteren Film ist es dann Club der Loser, wie auch im Buch. Warum sie das geändert haben, weiß ich nicht. Und jeder von denen hat halt für die damalige Zeit irgendein ein Impediment, sag ich mal. Der eine stottert, der andere ist halt ganz einfach dunkler Hautfarbe, einer ist übergewichtig. Die Beverly, das einzige Mädchen der Gruppe, ist arm und wird von ihrem Vater misshandelt. Der Stan ist Jude.
Muss man halt so sagen, ja, es sind halt Stereotypen, die halt abgebildet
werden. Genau, es sind halt, jeder von denen hat irgendwie einen Stereotypen, den er abbildet. Richie ist ein hyperaktiver Brillenträger, der übrigens von Seth Green gespielt wird.
Joker! Als kleiner
Junge. Ja.
Genau, und dann hast du noch den Hypochonder.
Genau, Eddie, der halt von seiner Münchhausen-Syndrom-Mutter die ganze Zeit krank gehalten wird. Die leben halt in Derry und von einem der, von Bill Denbrough, der Bruder, wird getötet. Der wird von S, eben, der durch Pennywise
dargestellt
wird. Der kleine Georgie.
Getötet, indem er ihm den Arm abreißt. Und,
aber das sieht man ja nicht. Das wird ja nur im Buch wird's halt geschrieben.
Ja, im 2017er sieht man's. Auf jeden Fall sterben in dieser Stadt Kinder und diese sieben finden dann heraus, dass in dieser Stadt alle 30 Jahre,
27.
Im Film sind es 30 Jahre, was ich nicht verstehe, im Buch sind es 27 Jahre, ein Unheil passiert, das auch allgemein Gewalt in der Stadt fördert und dass dann immer wieder was Schlimmes passiert. Es explodiert mal eine Mine, es wird irgendwie ein Nachtclub abgebrannt.
Normaler Montag.
Ja, genau. die verstehen dann oder finden heraus, dass es da irgendwie ein Wesen gibt, das dafür verantwortlich ist und das tritt immer in Form dieses Clowns Pennywise auf. Und die schaffen es dann eben, als sie in die Kanalisation folgen sie ihm und schaffen es, ihn zu verletzen, denken, er ist tot und gehen dann ihrer Wege, verlassen Derry bis auf Mike Hanlon, der dort Bibliothekar wird und werden alle erfolgreich irgendwie vergessen, das, was dort passiert ist. Und dann ist es 1990 und das Ganze passiert wieder. Der dort gebliebene Mike Hanlon findet als Erwachsener eben raus oder kriegt Hinweise darauf, dass Pennywise oder S eben zurückgekehrt ist und ruft die restlichen Mitglieder dieses Clubs der Loser wieder zusammen und sagt, ihr habt den Schwur geleistet, dass wir, sollte S jemals zurückkommen, es wieder bekämpfen werden. Und die treffen sich dann, einer hat da keine Lust drauf, hat Angst davor und bringt sich um. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Treffen sich dann auf jeden Fall in Derry wieder und
Stan war das.
Stan, ja. Und treffen sich in Derry wieder und begeben sich dort in die Abwasserkanäle, nachdem sie von Pennywise wieder terrorisiert werden, der versucht, sie aufzuhalten. Schaffen es dann dort, Pennywise zu besiegen, es zu besiegen und können dann glücklich ihrer Wege gehen, obwohl es nicht alle überleben.
Ja, also das in aller Kürze und der Würze. Der Film lebt halt davon, dass du im Endeffekt zwei Zeitebenen hast, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Du hast die Geschichte, die du aus der Perspektive der Kinder erlebst und dann hast du natürlich so zum Beispiel die Repercussion, was halt passiert mit den Erwachsenen, wenn sie halt feststellen, fuck, wir haben ja Pennywise oder S gar nicht besiegt bekommen. Wir haben ihn geschlagen, aber wir haben ihn nicht besiegt. Und deshalb ist es halt auch so für die so traumatisch, was ich irgendwie so ein bisschen lustig finde, weil der Film ist gar nicht so brutal oder so schrecklich darstellt, wie es jetzt zum Beispiel bei der Neuauflage der Fall ist, allein diese Haussituation. Also ich hätte echt Bumsangst, überhaupt nochmal nach Derry zurückzukommen. Ja. Deshalb verstehe ich auch, dass dann Stan sagt, nicht mit mir, ich glaube, ich wähle den Freitod und ja, ohne mich seid ihr eh besser dran. So. Und das ist halt, ist schon bitter tatsächlich. Und ich glaube, im Buch ist es auch nochmal besser erklärt, aber es zeigt halt auch deutlich, was es eigentlich für eine krasses was das für eine krasse Entität eigentlich darstellt, dieses S. Und S ist ja im Endeffekt meiner Auffassung nach innerhalb des Filmes eine Entität, das dazu in der Lage ist, die größte Angst des Kindes anzunehmen. Und das Lustige ist auch, dass S Kinder einfach umbringen kann. Also kann einfach irgendwelche Kinder schnappen. Der Film beginnt ja auch damit, dass wieder Kinder verschwunden sind, aber auch manche halt auch ermordet aufgefunden werden. Und er labt sich halt an der Angst. Je mehr Angst ein Kind hat, desto besser schmeckt es. Also fürchte dich noch ein bisschen mehr, dann schmeckst du auch süßer, mein kleiner Junge. So im Endeffekt. Und deshalb ist es halt auch so wichtig, dass die halt wirklich diesen Club der Loser haben, weil die halt einfach alle zusammenhalten, weil sie sich gegenseitig einen Halt geben. Und das ermöglicht es denen auch überhaupt erst im ersten Teil, sich wirklich gegen diese Entität zu behaupten, die halt einfach dazu in der Lage ist, immer die größte Angst von dem Kind anzunehmen, das es halt gerade angreift. Wobei das im Film halt auch ein bisschen anders, also ich weiß nicht, so ein bisschen schwierig dargestellt wird, weil ich glaube, lediglich der Charakter von Seth Green, jetzt muss ich mal gucken, wer war das denn?
Richie,
genau. Genau, der ist der Einzige, der im Endeffekt mit seiner Angst konfrontiert wird und das war halt im Endeffekt ein Werwolf. Der Hausmeister wird zum Werwolf.
Ja. Ach ja, dieser mit dieser College-Jacke, der Werwolf.
Genau, während Beverly zum Beispiel mit einem blubbernden Waschbecken zu tun bekommt, Ben seinen toten Vater sieht, der in Korea gestorben ist, und Mike halt dieses blutfließende Bilderbuch von seinem Bruder betrachtet und halt auch dann Mike halt mit ihm spricht und dann Pennywise auftaucht. Also von dem her, das haben sie dann beim zweiten, also bei der Neuverfilmung ein bisschen anders gemacht. Da hat man halt auch wirklich dann wirklich diese Ängste halt auch manifestiert gesehen bekommen. Aber es ist trotzdem, muss ich sagen,
hat
es
so. Ich meine, der eine, der hat noch so eine Mumie gesehen. Ach, in dem, genau, es gab Teichsumpf oder so.
Stan hat eine Mumie gesehen und ich glaube bei.
Ach stimmt, ja, Ben hat Ben hat den toten Vater halt aus dem Wasser kommen sehen.
Genau, diese Wasserleiche.
Ja, habe ich ewig gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, weil es ja halt einfach nur so ein klappriges Gestell aus dem Wasser ist. So im
Endeffekt. Ja, genau. Ja.
Aber es ist halt trotzdem halt nicht so krass dargestellt, wie es halt bei der späteren Verfilmung gemacht worden ist. Aber trotzdem, finde ich, erkennt man halt den Gedanken, okay, hey, diese Entität ist nicht einfach nur ein Clown, das ist einfach nur die Lieblingsform von S. Mhm. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Markus, vielleicht hast du das gerade noch im Kopf.
Ich glaube, das ist die Form, mit der er am meisten an Kinder rangekommen ist.
Ja, weil Kinder ja Clowns mögen.
Genau, weil Kinder ja Clowns mögen. Mhm. Aber meine Theorie dabei ist, das ist ja bekannt, dass Stephen King seit seiner Kindheit riesige Angst vor Clowns hat.
Ich hasse auch Clowns, also ganz ehrlich.
Deshalb hat er wahrscheinlich dem Wesen, das die größten Ängste eben darstellt, dann seine größte Angst gegeben, den Clown. Aber natürlich, er hat erklärt, weil Clowns am leichtesten an Kinder rankommen. Die sind auf Jahrmärkten und so weiter.
Ich muss aber auch sagen, diese Angst vor Clowns kann ich nachvollziehen. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, da war ich jünger. Wenn wir da in den Zirkus gegangen sind und ich saß halt relativ weit vorne, habe ich immer Angst gehabt, dass mich der Clown mal irgendwie auf die Bühne in die Manege holt, weil ich halt Angst hatte, vor den Menschen zu stehen. Heute arbeite ich beim Fernsehen.
Ja. Die Ironie. Flo, diese Ironie.
Aber damals hatte ich echt, also ich weiß nicht, ich fand die immer so, keine Ahnung, das hat auch nichts mit dem Joker zu tun. Also ich habe natürlich auch Comics gelesen, aber so richtige Clowns, das war mir immer sehr suspekt.
Die haben einfach etwas Unnatürliches, weil sie nicht sprechen und dann so übertriebene Mimik und du weißt nicht, was verbirgt sich jetzt dahinter. Es ist auch diese Maske, die da so ein bisschen mitwirkt, weil die auch immer geschminkt sind. Du siehst nicht, wer dahinter steckt, was die jetzt wirklich vorhaben. Ja, und dann immer dieses aufgemalte Lächeln, wo du nicht weißt, ist es jetzt echt? Wird darunter wirklich gelächelt? Was ist da? Sind da für Absichten? Also es sind hochsuspekte Wesen, sage ich jetzt mal, Clowns.
Es gab ja auch voll lang diese Killer-Clown-Pandemie, sag ich mal. Das ging ja auch übel durchs Netz und genau. Alles. Das war ja richtig krass.
Killer-Clowns vom Outer Space war, glaube ich, auch ein Film.
Ja.
Da gab es auch ein Spiel vor ein, zwei Jahren tatsächlich.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, aber trotzdem, also so Horror-Clowns, die gehen halt auch immer. Ganz ehrlich, Jen, wir sind Fan von Art. Also von dem her.
Ich mag Art auch sehr. Ich finde, das ist der beste Clown seit Pennywise.
Ich wusste nicht, dass du das auch magst, tatsächlich. Ich dachte, das wäre nicht so deine Art von Horror.
Doch, Terrifier ist klasse.
Mhm. Über die müssen wir auch mal sprechen.
Ja, bitte. völlig noch so ein Fiebertraum.
Also wirklich, vor allem der zweite ist halt so ein Riesen. Wobei der dritte mit der Kettensäge im Arsch ist halt auch großartig.
Oh Junge, ja. Oh Gott.
Genau, nee, also wir schweifen ein bisschen ab, kommen wir wieder zurück zu S. Genau, es geht halt, hauptsächlich geht es bei dem Film wirklich um diesen Kampf zwischen den Kids und S. Und wir erleben dann halt aber auch dieses Leben, das diese Kids in Derry führen. Und das ist halt auch wirklich nicht angenehm, weil wie Markus schon gesagt hat, alle 27 oder 30 Jahre im Film merkt man halt auch wirklich, dass irgendwie Scheiße am Dampfen ist. Und dementsprechend haben die sich vor allem mit wirklich so Schulbullies rumzuschlagen, allen voran Henry Bowers, das ist halt wirklich so der absolute asoziale Assi, der halt wirklich jede Sekunde dazu ausnutzt, um die Mitglieder des Losers Club oder der Lucky Seven irgendwie zu drangsalieren. Ben hätten sie fast sogar angeritzt, also völlig absurd. Also,
ja, der Arme.
Da merkst du halt echt, dass diese richtig übertriebene Gewalt, wenn du aufmerksam bist, würde ich sagen, kann dir das auffallen, dass das halt viel zu brutalisiert dargestellt ist. Auch die Eltern reagieren ja so teilweise extrem krass. Ich hatte es ja auch in meine Notizen reingeschrieben, als Bill in das Zimmer von seinem frisch verstorbenen Bruder geht und sich dann dieses Bilderbuch anschaut, wie die Eltern halt direkt
ausrasten. Wie die ausrasten. Oh mein Gott.
Wieder hier in diesem Raum sind.
Ja.
Und denke ich mir so, hey, der trauert doch auch, der möchte doch auch irgendwie mit dem Tod von seinem Bruder umgehen. Aber da merkst du halt, und dann gehst du zu Beverly und ihr Vater ist ja auch so ein richtiger Asozialer.
Der ist Psycho.
Ja. Und das ist das fehlt halt, in dem Film wird es halt nur angesprochen, dass es halt alle 30 Jahre dann absolut kulminiert in irgendeinem Gewaltexzess. Es gab irgendwie 60 Jahre davor, gab es eine Explosion in einer Fabrik. Also das war jetzt nicht so dieses Gewaltding, aber natürlich sind da Leute gewaltsam gestorben. 30 Jahre davor, das spielt jetzt die Serie, die ja gerade läuft, Welcome to Derry.
Ja.
Das spielt ja dann in den in dem
30ern
Zyklus vor, genau, in den 30ern. Und da geht es halt eben, da kulminiert das in einer rassistischen Gewaltorgie, in der eben ein Nachtclub abgebrannt wird.
Ach ja, muss man übrigens auch erwähnen. Henry Bowers ist so ein richtiger Rassist.
Also. Ja. Ein schwarzer Nachtclub wird da dann abgebrannt und die Leute werden da drin eben eingeschlossen und alles und praktisch hingerichtet und genau, und dann geht's halt eben weiter. Ich meine, es kann nicht eskalieren in den da in den 60ern, weil halt eben der Losers Club verhindert, dass Pennywise seine volle Kraft entfaltet.
Mhm.
Aber alle 30 Jahre ist etwas sehr, sehr Schlimmes, Gewalttätiges passiert. Und das war auch in der gesamten Stadt zu merken vorher schon.
Ich muss auch kurz dazu sagen, ich fand in dem alten Film war das, wie du schon meinst, gar nicht so deutlich, dass das halt alles auf Pennywise zurückzuführen ist, dass die sich so krass übertrieben verhalten, die Leute. Weil wo ich denn das erste Mal gesehen habe, den Film, dachte ich, die wären halt einfach alle Assi. Also ich dachte so wirklich, was sind das denn alles für hier beliebiges Schimpfwort einfügen? Und dann, was geht denn da ab mit denen? Ich dachte, was ist das für eine Stadt, ey? Aber ja, ne, klar, wenn man dann das Buch kennt oder wenn man dann ein bisschen mehr sich den Hintergrund mal anguckt, dann macht es natürlich Sinn, dass die alle so übertrieben reagieren.
Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die halt auch teilweise halt, also jetzt sagen wir mal, im Fall von Beverlys Vater, dass der halt auch grundlegend ein Arschloch ist.
Das denke ich.
Aber dass halt durch diese Auswirkungen und diese Ausstrahlung, die halt S auf diese Stadt hat, dass es halt nochmal multipliziert wird im Endeffekt.
Voll. Voll. Vielleicht
und Henry Bowers so vor allem halt.
Ja, vielleicht musst du einfach schon so ein Kern-Assi sein. So. Mm.
Ja,
wenn 100.
Ja, wenn du böse wirst, dann ziehst du halt so das Böse an so ein bisschen. Das finde ich halt ganz interessant.
Ja, das stimmt schon.
Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, das habe ich eigentlich jetzt diesmal gar nicht gefragt, aber könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr das erste Mal mit dem Film in Kontakt gekommen seid?
Ich habe ihn mit 6 jetzt.
Mit was?
Mit 6?
Ja. Hast du es damals verarbeitet?
Nein, ich habe nicht verstanden, was da passiert ist.
Okay.
Aber da kann ich mich dran erinnern, dass ich den gesehen habe, weil meine Mutter damals den sehr gut fand. Und,
komm, wir gucken jetzt einen Film, Markus. Filmabend, hier ist Popcorn.
Naja, ich muss sagen, wenn du so diese kleinen, also klein sag ich schon, wenn du diese Kinderabschnitte nimmst, dann kannst du ja auch fast schon sagen, okay, so ein bisschen Stand by Me ist da ja auch drin.
Ja, definitiv. Das auf jeden Fall. Und ich kann mich dann nicht mehr wirklich dran erinnern, wie es beim ersten Mal war. Ich kann mich ans zweite Mal sehr erinnern und da fand ich ihn sehr langweilig.
Das ist halt so ein Film, den kann man erst, wenn man wirklich vollumfänglich sich damit auseinandersetzt, auch im Wertschätzen.
Genau,
weil,
ja.
Zum Beispiel bei mir war es halt auch so, Jen, bevor du zur Sprache kommst, bei mir war es halt auch so, dass ich den nie gesehen hatte, bis wir wirklich mal drüber gesprochen haben. Also ich kannte den natürlich durch ein Review von Nostalgia Critic, weil der sich halt immer sehr lustig über den Clown kaputt gelacht hat. Es gibt ja auch lustige Stellen, wenn er halt in der Bibliothek sitzt. Das ist schon,
ja.
Ist schon aberwitzig. Mhm. Aber bei mir war es tatsächlich so, ich habe euch schon erzählt, ich habe ja am Anfang mal das erste Kapitel von S gelesen und ich fand das echt gruselig als Kiddie. Und meine Mama hat gemeint, so, das ist echt brutal, das darfst du nicht lesen, das sollst du nicht lesen. Gerade aus dem Grund habe ich ja dann auch das erste Kapitel gelesen. Und irgendwie hat sich das bei mir dann so in meinem Hirn manifestiert, dass der Film so das Schlimmste auf der ganzen Welt ist, dass es der schlimmste Film, den es jemals gegeben hat, das krasseste Horrorbuch, also durch meine Mom halt erzählt, das krasseste Horrorbuch wird verfilmt und ist der krasseste Horrorfilm aller Zeiten. Und dann habe ich so, Und habe ich den halt wirklich nie angefasst und das hat sich eigentlich bisher nie wirklich ergeben. Natürlich habe ich die Remakes, habe ich auch im Kino beide gesehen. Aber das Original, das hat wirklich irgendwie jetzt, bis wir halt diesen Podcast aufnehmen, gedauert, bis ich den wirklich vollumfänglich gesehen habe.
Krass, die vollen 3 Stunden.
Ja, also ich muss es erzählen, ich hab ja im Gegensatz zu euch, ihr habt den euch, glaube ich, auf Amazon angeguckt, wahrscheinlich so ausgeliehen oder gekauft oder sowas, hab ich mir die VHS-Version angeguckt. Die fucking VHS-Version gibt's, die habe ich tatsächlich, wurde mir zur Verfügung gestellt, sagen wir es mal so. Und die hat einen lustigen Übergang die hat einen interessanten Übergang vom Film 1 zu Film 2. Und allein deshalb wollte ich es mir mal antun, und weil es halt ein Film aus den 90ern ist und ich ja so eine Schwäche für VHS-Filme habe.
Verständlich. Es ist was ganz
gut.
Besonderes, Filme auf VHS zu schauen.
Ja.
Betamax wäre auch noch ganz cool gewesen, so Laserdisc im Endeffekt. Aber das Coole war, es war tatsächlich sogar eine offizielle VHS, in der wo du halt noch vor dem Film tatsächlich sogar noch Werbung hattest. So, jetzt Superman, der Film, jetzt auf VHS.
Okay.
Oder Batman und Robin, Batman Forever, jetzt auf VHS und so. Das war schon sehr lustig. Ich habe dann überlegt, okay, wenn ich ihn fertig geschaut habe, muss ich aber auf jeden Fall zurückspulen.
Aber jetzt musst du uns auch erzählen, was das für ein Übergang war zwischen den beiden Sequenzen, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ich muss tatsächlich nochmal reinschauen, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf.
Okay,
aber,
fair enough.
Ich such's mal raus und zeige euch das dann mal.
Ja.
Weil das einfach nur, das ist aber tatsächlich ein Übergang. Ich weiß das auch nur, weil der nicht auf der DVD enthalten ist.
Okay.
Kann sein, dass er bei Amazon drin ist. Deshalb
ich glaube,
muss
bei
ich
Amazon
mal
ist er drin. Ich habe nämlich keinen Cut gemerkt zwischen den
ja.
Filmen.
Okay, dann muss ich nochmal gucken.
Okay, das ist dann der, ja.
Muss ich nochmal gucken, aber ansonsten, ich weiß nur, dass dieser Übergang nicht in der DVD drin ist.
Okay.
Im TV war er übrigens auch nicht drin, da hat nämlich der erste Teil lief sonntags und der zweite dienstags, das wäre ein sehr langer Übergang gewesen.
Ja. Ja.
Bleiben Sie dran.
Bleiben Sie dran, 2 Tage auf ABC.
Bleiben Sie dran.
Ja, krass.
Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit dieses Clown-Theme, dieses
Todes, auf gar keinen Fall.
Du hast es gerade schon angesprochen, was habt ihr von der Musik gehalten dieses Films?
Boah, ich...
Okay, war okay.
Jen, bitte.
Bitte. Ich habe jetzt tatsächlich nichts, wo ich sagen würde, das ist mir richtig krass im Gedächtnis geblieben, so wie zum Beispiel das Michael Myers-Theme oder so.
Das definitiv nicht, das stimmt. Ich fand es nämlich lustig, dass, wie hieß er, Richard Bellis hat die Musik ja gemacht. Und Richard Bellis' Karriere war praktisch schon vorbei, 4 Jahre vorher.
Ui.
Der Mann hat dann einen Tischlerbetrieb geleitet und das Studio konnte sich aufgrund von Budgetproblemen keinen bekannten Komponisten leisten. Und so sind sie auf Richard Bellis gekommen, haben den dann genommen, haben den von seinem Tischler-Ding zurückgeholt und er hat dann diese Filmmusik geschrieben. Und die Produzenten wollten sie überhaupt nicht. Die fanden das nicht gut, was er da geschrieben hat. diese komische Mischung aus, was war das, Jazz, Orchester und dann diese Clowns-Musik, die er da so runtergepitcht hat und ein bisschen verzerrt hat als Pennywise-Theme und so. Aber ich finde, die funktioniert in diesem Film sehr gut. Besonders, wenn man sich nochmal den Anfang anschaut, wo man praktisch nur dieses Bilderalbum sieht, wo immer wieder diese Bilder dann rausgefahren werden und so. Da schafft es diese Musik tatsächlich schon so eine Stimmung zu transportieren, die irgendwie den ganzen Film übergeht. Denn die versuchen ja irgendwie, dass er von der Atmosphäre lebt, wie ein King-Buch eben es normalerweise macht. Aber es ist halt sehr schwer rüberzubringen. Ne?
Ja, also ich muss sagen, ich fand die, also belanglos wäre jetzt böse, klingt jetzt böse, aber ich fand die jetzt nicht so wichtig wie das, was ich eigentlich gesehen habe. Das einzige Stück, was mir halt wirklich im Kopf geblieben ist, ist halt immer jedes Mal, wenn es um S ging,
dieses.
Das ist mir im Kopf geblieben, aber ansonsten kann ich dir nicht sagen, was mir irgendwie gefallen hat oder was mir nicht gefallen hat zum Endeffekt.
Nee, gefallen nicht, es bleibt auch nicht im Kopf, aber wenn man es hört, es transportiert was. Das ist das Einzige. Aber die Musik ist nicht so berühmt geworden wie jetzt wie alles von Carpenter.
Ja. Beispiel,
was da irgendwann mal kam.
Ja, so ein Hintergrundrauschen irgendwie. Also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht gewesen, dass es so war, weil es sich so schön in den Film halt eingegliedert hat, weißt du? Wie halt Pennywise, der immer so im Hintergrund zu sehen ist in den Bildern. I don't know. Aber ja, also
habt ihr eigentlich, weil das war ja ein großer Ensemble-Cast, habt ihr ein paar von den Schauspielern gekannt, außer Seth Green?
Ja, tatsächlich kannte ich den Tom Wallace. Den kannte ich. Der hat den alten Bill Denbrough gespielt und der hat dann in die Waltons mitgespielt. In dieser Serie in den
80s. Richard Thomas meinst du?
Oder?
Richard Thomas heißt der.
Richard Thomas? Wer war dann Tom Wallace?
Tom Wallace spielt nicht mit.
Dann habe ich. Ja, dann wechsle ich die Namen. Dann ist es Richard Thomas, genau, ja.
bei mir war es tatsächlich Annette O'Toole. Die spielt die erwachsene Beverly. Die hat nämlich in Superman 3 hat sie die Lana Lang gespielt. Und das Lustige war, in Smallville war sie Martha Kent, also die Mom von Superman.
Witzig. Okay, ja krass. Smallville habe ich tatsächlich auch gesehen, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass sie das war.
Und halt die junge Beverly ist halt Emily Perkins, die man halt vor allem aus, ich glaube, Species, nee, Ginger Snaps? Lass mal kurz gucken. War es Ginger Snaps oder Species? Nee, Ginger Snaps.
Gleich hast du's.
So, Ginger Snaps.
Ja, krass, ey. Ich kannte ja tatsächlich sonst gar keiner irgendwie so raus, wo ich gesagt hätte, ja, ist mir schon mal aufgefallen oder so.
Aber natürlich, wen man kennt, ist halt Tim Curry.
Den habe ich jetzt absichtlich nicht genannt.
Weil Pennywise und Tim Curry gehen halt Hand in Hand.
Ja.
Tim Curry ist so ein fantastischer Schauspieler gewesen. Es tut mir so weh, ihn im Rollstuhl zu sehen, aber der hat so viel coolen Scheiß gemacht. Der war ja auch der sowjetische Premierminister Zherdenko in Command in Conga Alarmstufe Rot 3. So.
Ja, zusammen mit Udo Kier, der Juri gespielt hat. Ah, nee, das war Alarmstufe Rot 2.
Das war Alarmstufe Rot 2. Ja, da hat er ja nicht mitgespielt,
Ja.
Aber mein Lieblingsfilm, ich muss sagen, mein Lieblingsfilm von Tim Curry, kleiner Ausflug an dieser Stelle, ist Clue.
Ja.
Das ist Jen, für dich, das ist die Verfilmung von Cluedo.
Ach so, ja, das macht Sinn.
Ich hatte Tim Curry lange Zeit nur.
Der Film hat irgendwie 5 Enden, so nur zur Info.
Was?
Ja, das ist ziemlich geil, weil du dir halt dann dadurch. Du kannst. Das ist halt ein Whodunit. Und jedes End. Und du kannst dir halt jedes mögliche Ende ausdenken. Und ich glaube, 5, 6 verschiedene Enden haben sie gedreht, damit du das Ende, was du dir ausgedacht hast, eventuell abgedeckt ist.
Also ist es sozusagen kein ein Ende. Also der Film hat kein. Also. Was? Okay. Ich verwirre mich selber.
Es werden mehrere Enden am Stück gezeigt und du kannst dir halt das aussuchen, was in deinem Kopf, was du dir als Auflösung des Falls rausgedacht hast. Guck ihn dir an, der ist wirklich so gut. Ich liebe diesen Film.
Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal sehr unsatisfying, weil dann, also, okay, ja, ich gucke ihn mir an. Ich gucke ihn mir einfach an und dann nächstes Mal sage ich euch,
wirklich, wirklich
wie ich ihn fand.
Genau. So, Markus, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich ist schon in Ordnung.
Oh Gott.
Ich hatte Tim Curry sonst die ganze Zeit nur im Kopf bei einem Titanic-Film.
Hä?
Der hat in einem Titanic, also nicht den James Cameron Titanic, sondern ein früherer Titanic-Film. Und bei dem hat er ein richtiges Arschloch gespielt. Der auch irgendwie dann da auf dem Schiff.
Von Titanic? Meinst du nicht vielleicht Jagd auf Rot? Ah doch, TV-Zweiteiler, stimmt. Sehe ich hier gerade.
Genau, hatte ich ihn im Kopf die ganze Zeit. Da hat ein richtiges Arschloch.
Was ist denn das für ein Titanic-Film?
Musst du nicht gucken. Ist
96, der kam 2 Jahre oder 3 Jahre vor dem Original, also vor dem Original, vor dem Cameron-Film raus.
Vor dem guten Titanic kam der raus, genau.
Ich habe das Gefühl, an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin noch nicht alt genug, um das zu kennen, aber mit 33, I don't know.
Ja, aber Tim Curry kannte ich sonst halt eben auch nur aus Videospielen, aber er ist immer klasse gewesen.
So ein guter Schauspieler.
Aber was ich tatsächlich jetzt so bei der Recherche rausgefunden hatte, war ganz lustig, dass tatsächlich das Studio überlegt hatte, oder besser gesagt die Produzenten damals, die hatten ein großes Problem, den Schauspieler für Pennywise zu finden, weil der muss ja eine große Varianz haben. Also er muss ja von total lustig auf ernst, gefährlich sofort umschlagen können. Und sie hatten im Kopf tatsächlich Malcolm McDowell, der in Clockwork Orange den Alex gespielt hat. Ja. Dann hatten sie Rhodey McDowell im Kopf. Da weiß ich gar nicht, was er gespielt hatte, aber da haben sie gesagt, der wäre ihnen zugestellt. Dann eine Überlegung war Alice Cooper.
Geil.
Ja gut, der sieht ja auch schon aus wie so ein toter Clown auf 2 Beinen.
Genau, den hätten sie wahrscheinlich auch einfach nur schminken müssen, hätte funktioniert. Aber ABC wollte ihn nicht, er war ihnen zu punkig.
Nein, das wäre so ein Knüller gewesen.
Fun Fact, wenn du Alice Cooper in einem Horrorfilm sehen willst, Jen, dann guck dir von John Carpenter, wie heißt das denn? Okay, red mal weiter, Markus, ich such's mal raus, weil das.
Und dann hatten sie kurzzeitig, und dann wäre dieser Film wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gegangen, bevor er bekannt wurde, Jim Carrey als Pennywise.
Ja. Prince of Darkness, also Fürsten der Dunkelheit, das musst du dir angucken, da taucht Alice Cooper auf.
Ja.
Und dann haben sie aber auch Jim Carrey irgendwie verworfen. die haben nicht Jim Carrey das habe ich gerade falsch erzählt. Die wollten Jim Carrey als Eddie ersetzen, als erwachsenen Eddie.
Okay.
Wollten sie Jim Carrey zuerst nehmen und haben dann eben jemand anderen genommen. Nein, und dann sind sie auf jeden Fall bei Tim Curry gelandet, der ja zu dem Zeitpunkt in der Rocky Horror Picture Show so brilliert hat. Und sich dann dachten, okay, der kann das wahrscheinlich perfekt machen. Konnte er auch, er war genau der richtige Mann dafür. Und dann gab es aber das Problem bei Curry, dass er ja vorher Legend gespielt hat. Er hat ja den Teufel in Legend gespielt.
Mhm.
Und dieser Mann hasst Make-up und Prothesen. Und er hat das nur unter der Prämisse gespielt, dass er keine Prothesen im Gesicht trägt. Ansonsten hätte er es nicht gespielt. Mit dem Make-up ist er auch nicht zurechtgekommen. Der Mann hat ständig unter Panikattacken auf dem Set gelitten.
Ach du Scheiße.
Er hat sich von allen abgekapselt, während dieser Film gedreht wurde. Alleine, weil er in Character auch geblieben ist, muss man dazu sagen. Also er ist wirklich in Character geblieben und hat eine Distanz besonders zu den kindlichen Schauspielern gewahrt, um irgendwie weiter diesen Horror transportieren zu können. Und das hat dazu geführt, dass er dann teilweise einfach nur still am Rande gestanden hat, während andere ihre Sachen gedreht haben, in vollem Kostüm. Ist innerlich explodiert wegen Panikattacken und Sonstigem. Dann kam sein Einsatz. Er hat das abgespielt, hat unglaublich gut gespielt, hat sich wieder an den Rand gestellt und das war es dann für den ganzen Tag von ihm. Und das hat er so gut gemacht, obwohl er es gar nicht wollte, dass die Schauspieler Albträume davon bekommen haben, wenn er auf Set
war. Ach du Scheiße. Krasse Nummer.
Also der Film war nicht nur im fertigen Produkt ein Horror, sondern der war für alle Beteiligten schon während des Drehens ein absoluter Horror.
Boah, gib mir mehr Lore dazu, Markus. Das klingt richtig grauenvoll, aber irgendwie auch super spannend.
Ja, wir können auch gerne mal über Legend sprechen. Ist halt eher Fantasy als Horror, aber mei. Irgendwann.
er hat dann auch einfach nur, also eine der Zustimmungen war, dass er halt eben das Drehbuch gelesen hat und gesagt hat, okay, dieser überlebensgroße Bösewicht Pennywise, das ist genau mein Drehstuhl. Da setze ich mich drauf, das ist das, was ich kann. Und man hat ja gesehen, dass er es konnte.
Ja, auch wenn es halt echt teilweise ein bisschen affig war, aber mei, das war halt damals auch die Effekte 90. Es war halt auch ein Fernsehfilm, muss man dazu sagen. Es war jetzt keine Hollywood-Produktion. Und trotzdem bin ich jetzt am Ende, nachdem wir jetzt wirklich hier eine Stunde über diesen Film gesprochen haben, muss ich tatsächlich sagen, es ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Den kann man sich angucken. Es ist jetzt nicht der beste Film, auf gar keinen Fall. Aber ich finde ihn tatsächlich doch sehr unterhaltsam, auch weil diese zwei Zeitebenen eigentlich gut miteinander verknüpft sind. Wenn man aber eine gute S-Verfilmung schauen will, dann guckt euch Kapitel 1 der Neuverfilmung von 2017 an und lasst Kapitel 2 weg.
Ja, für eine komplette Geschichte muss man es aber dann doch noch schauen.
Aber
ja,
wenn man dann sehr
Lust,
gut.
Wenn man dann Lust drauf hat, denn ganz ehrlich, Bill Skarsgård als Pennywise ist
super.
Geil. So geil.
Überragend. Dann soll man auch die Serie schauen, Welcome to Derry, denn Bill Skarsgård ist als Pennywise halt einfach wieder dabei.
Mhm. Ja, wobei ich da halt auch nicht wirklich viel Gutes über die Serie bisher gehört habe.
Habe ich auch nicht gehört.
Wo läuft die denn?
Auch bei jeder King, HBO,
okay.
Also wahrscheinlich Sky, ja. Denke ich. Glaube ich, läuft die dann hier.
Welcome to Derry ist übrigens auch der Spruch im Film, der von der Lehrerin von den Kids gesagt wird.
Also, ja. Also die Serie habe ich mir auch noch nie angeschaut, aber ja, vielleicht mal, warum nicht, ne?
Ich habe mir jetzt so Sachen hier noch aufgeschrieben, wie Stimmen aus dem Abfluss sind nicht gut.
Ey, Leute, die Notizen bitte. Das war so ein
Blut im Waschbecken, wieder nicht erkennbar, aber gute Spider-Story.
Dazu habe ich mir aufgeschrieben, zu der Szene, die Badezimmer-Szene, Junge, hätte Trauma.
Mamas Sohn Eddie geht auf Reisen, habe ich ja noch. Helikopter-Mom.
Ja.
Du brauchst keine Freunde, wenn du deine Mutter hast.
Oh, so. Oh, schön.
Und dann kommt der Killer-Clown in der Dusche. Das ist eigentlich so lustig, wenn du nicht weißt, worüber wir reden. Und dann hier liest du, ja, Killer-Clown in der Dusche, Hilfe, der Hausmeister ist ein Werwolf.
Geil.
Morbid History von Mike. Bowers und Co. sind echte Idioten. Rocks! Also weil sie mit Stein werfen. Losers Club und dann Prügelei mit Stein.
Ach, stark, ey. Wir müssen eigentlich mal eine Folge machen, wo wir nur unsere Notes vorlesen und gar nicht so richtig darüber sprechen, nur die Notes vorlesen.
Oh, jeder guckt einen Film und dann lesen wir die Notes vor und jeder muss erraten, was es für ein Film ist. Oder so.
Oh, jo. Oh,
was stark. Was wir auf jeden Fall machen werden, da muss ich ganz sagen, da muss ich einen ganz schamlosen Plug machen. Ich bin ja ein Riesenfan von Horror, dem Podcast von Wolf und Kolja. Und die haben mal einen Quiz gemacht, einen Horror-Quiz. Das werde ich mit euch zwei auch mal machen.
Oh Gott.
Da werde ich euch so Horror-Trivia-Pursuit, wie das heißt, mal spielen. Das finde ich
ganz
lustig. Bei
alten Filmen, da wird es bei mir schwierig. Die neuen, kein Problem.
Kein Problem, wir werden verschiedene Kategorien, sowas wie 90er, 80er, 10er, 2000er, 20er Jahre haben. Ich glaube, da ist für jeden von euch was dabei.
Ja.
Juti, also ich würde sagen, wir haben eigentlich erst...
Ich glaube, Markus wollte noch irgendwas sagen gerade.
Aber Markus möchte noch was sagen.
Ich wollte noch was sagen. Was ich noch interessant fand an der gesamten Produktion des Filmes ist, ich weiß nicht, ob euch die Kontroverse bekannt ist, die King mit Kubrick hatte.
Er mag Shining nicht. Er mag Shining
überhaupt nicht und hat sich mit Kubrick richtig dick angelegt.
Das ist halt auch so krass. Ne? Das ist halt einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. So.
Ja.
Und bei S hat er sich komplett rausgehalten.
Okay.
Er hat sich komplett rausgehalten, was aber auch dran lag, dass er zu der Zeit eben genügend private Probleme hatte. Also er hat ja mit Alkohol und Drogen zu kämpfen gehabt, hat sich da rausgehalten. Aber obwohl er sich rausgehalten hat, hat der Regisseur Tommy Lee Wallace, daher kam ich auf Tom Wallace, Tommy Lee Wallace war Regisseur, hat immer den Druck von King im Nacken gespürt. Weil King ja auch damals schon eine absolute Ikone der Horrorliteratur.
Ja.
My Horror Sense is tingling, so ungefähr.
Das ist schlecht, dann ist es schlecht.
Und King hat
gesagt, nachdem es draußen war, ihm gefalle sehr, wie der Cast zusammenarbeitet und Pennywise ist großartig. Das war das Fazit, das King am Ende da gebracht hat. Zwei Sätze, mehr hat er nicht dazu gesagt.
Und dann reicht ja vollkommen.
Hat er damit abgeschlossen gehabt. Also es ist auch,
der King war happy.
Ja, ich denke halt auch, Wallace hat vor einem Riesenproblem gestanden, denn es ist unglaublich schwer, ein solches Buch zu verfilmen und wir haben es an Herr der Ringe gesehen. Es ist unglaublich schwer, sowas zu machen. Und besonders bei einem King-Buch, das auf 500 Ebenen abgefuckt ist, ist es noch schwerer. Und ich denke, dafür ist was wirklich Gutes rausgekommen, dass man sich heute mal anschauen sollte. Wenn man es nicht für gut findet oder wenn man es nicht für gut hält, dann ist das durchaus verständlich. Aber es ist ein einflussreicher Film, der es geschafft hat, bis heute Leute zu beeinflussen, was wir auch an der 2017 und 2019er Neuverfilmung sehen und auch an der aktuellen Serie, die jetzt gerade läuft. Also der Stoff ist weiterhin gut. Und wer die volle Geschichte mal haben will, der quäle sich durch 1000 Seiten King. Es ist keine Qual. Ihr sitzt, wenn ihr das Buch schön abends im Bett lest, habt ihr Angst.
Ja, und nehmt nicht alles ernst, weil es ist halt, wie gesagt, im Drogenrausch teilweise entstanden.
Jetzt will ich es unbedingt mal lesen.
Manche Sachen ergeben einfach keinen Sinn so wirklich und sind halt eigentlich auch, ganz ehrlich, eine Schildkröte, die das Universum auskotzt. Was muss ich noch mehr dazu sagen?
Ja.
Aber gut,
aber
Freunde.
Aber es ist eigentlich geil. Ist witzig.
Merk schon, wir haben Jen angefixt.
Ja, ich muss mal lesen.
Alrighty, ihr zwei Hübschen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über Markus' Film zu sprechen. Das war ja Markus' Wahl.
Ja!
Ich glaube, du bist wieder dran, Jen, oder bin ich das? Wir müssen mal gucken, weil es ist schon wieder so lange her.
Ich glaube, du bist sogar dran.
Bin ich dran,
oder?
Okay, mal gucken.
Wir checken.
Muss ich mal an die Formel 1 denken. So.
Wir checken it.
Ich bedanke mich bei euch beiden ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir und euch und Markus und Jen über Stephen Kings S zu sprechen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich auch bei euch da draußen, die sich diese Folge mal wieder einmal zu Gemüte geführt haben und mit uns ins neue Jahr gehen, denn Happy New Year 2026 wird es auf jeden Fall jede Menge Jumpscare FM Action zu hören geben. Vielleicht auch mal zu sehen, man weiß es nicht, mal gucken. Vielleicht machen wir ja den Videopodcast dann doch noch am Ende des Tages. Oder wir malen einfach Handpuppen und halten die in die Kamera.
Boah, ja. So.
Geil.
Ja.
So wie die Muppets. Wir müssen aber dann auch mit reden, so, ne?
Okay, ja, machen wir.
Okay.
Easy.
Alles klar, ihr zwei, ich bedanke mich.
Ach so, ja. Ja, cool, danke.
Ihr solltet auch Danke sagen. Shit, ey.
Danke an die beiden Herren der Schöpfung hier auf jeden Fall, weil ihr habt immer richtig krassen Lore am Start und nicht.
Ich glaube, du hast dich gemutet.
Jen hört man gerade nicht mehr. Jen hört man nicht mehr. Sie ist
gerade. Oh ja, fuck, ich habe mich gemutet.
Du hast mich gemutet beim Feiern.
Oh Leute, ich habe gerade eine kurze Dankesrede an die beiden Herren der Schöpfung.
Du bist unser Vibe. Du bist unser Vibe. Gradmesser.
Ich bin euer Vibe, okay.
Du bist der Vibe, krass. Wenn du reinkommst, du gibst einen Vibe mit, so hey, so wenn Jen vibe mit dem Film, dann ist er nicht schlecht.
Ja, nee, aber ich wollte noch mal einmal kurz loswerden, ich find's übelst krass mal, weil ihr wisst so viel zu der Lore und zum Background und ich denke mir so, ich habe den Film gesehen, let's go. Aber,
das ist doch vollkommen fein.
Ich lerne hier so viel in diesem Podcast, ich lieb's.
Das ist doch vollkommen fein, weil du halt immer noch die Emotionen mit dir trägst und deshalb machen wir es ja auch alle, weil wir alle Bock auf Horrorfilme haben.
Voll, nee, ich lieb's, ja, auf jeden Fall. Danke Leute, bis zur nächsten Folge und ich übergebe an Markus. Let's go.
Genau. Ja, tschüss.
Tschüss, okay.
Tschüss.
Das ist dieses Ende. Ciao.
Jumpscare FM, der Podcast über Horrorfilme.